Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den mutantigsten Podcast der Welt. Und bei mir heute ein wunderbarer Kollege, mit dem ich über ein noch wunderbareres Spiel reden möchte. Herzlich willkommen, Sebastian Stange.
Hallo Manuel, hallo liebe Leute da draußen, auch wenn es nicht mehr am Morgen ist, vielleicht für einen.
Naja, 11.11 Uhr, wir sind ja Freelancer. Oder ich bin zumindest Freelancer. Bei mir ist das noch sehr, ich habe noch nicht mal gefrühstückt hier.
Du zwingst hier aber dem Zuhörer eine Uhrzeit auf. Ja, wer weiß denn, wann dieser Podcast konsumiert wird? Vielleicht am späten Abend.
Ich habe ja dann immer die Ausrede, dass Moin ja nichts mit dem Morgen zu tun hat.
Großer Gott, ja, jetzt fällt es mir ein, euer Podcast-Name. Ja,
und deswegen hat man dann immer gute Ausrede, aber wunderschönen guten Morgen, weil es ist doch immer ein wunderschöner guten Morgen. Oder auch wenn man das, 11.11 Uhr, da kann man schon noch hier, erstes Frühstück und so, das geht.
Da müssen wir eigentlich Schnaps trinken.
Oder ein Bier, Herr Stange.
Ja, nee, aber ich habe jetzt auch einen Kaffee vor mir stehen und lass uns doch einfach ganz nonchalant über dieses kleine Spiel sprechen, das wir beide gespielt haben.
Genau, wir reden gar nicht über Podcast-Getränke, wie sonst bei euch üblich oder bei deinen beiden Chefs zumindest. Du bist natürlich von The Pod, wenn man das noch dazu sagen muss. Ich glaube nicht, die meisten werden dich wahrscheinlich noch kennen oder erkennen.
Ich weiß es nicht, vielleicht, ich weiß ja nicht, wie groß die Schnittmengen unserer Podcasts-Zuhörer sind, aber ja. Der Stange hier von The Pod, bekannt durch den Sonntagspodcast Auf ein Bier, und wir haben noch viele andere Sachen in petto.
Und wir haben ein Spiel, das uns beiden ganz gut gefallen hat, dass wir gesagt haben, komm, lass uns doch mal über dieses Spielchen reden, nämlich Mutant Year Zero. Ein kleiner Überraschungshit dieses Jahr, würde ich fast schon mich herauslehnen aus dem Fenster, aus dem Virtuellen und das behaupten. Und bin ich gespannt, ob du das auch so siehst. Vielleicht magst du erstmal kurz einleiten, Mutant Year Zero. Unter dem Namen kann man sich ja noch nicht direkt so wirklich was vorstellen. Vielleicht magst du mal kurz erklären, um was es geht.
Ja, Mutant Year Zero ist eine auf einem Pen-and-Paper-Spiel von 2014 basierendes Taktikspiel, könnte man mehr oder weniger sagen. Eine Art lineares, storygetriebenes Adventure mit dem eigentlich eine 1:1 Kopie des XCOM-Gameplays. Ja. Und das Ganze in einer postapokalyptischen Welt, und man steuert dabei nicht einfach irgendwelche Soldaten, sondern sogenannte Stalker. Okay, das klingt auch immer noch relativ klischeehaft, aber das sind Mutanten. Der Ballman zum Beispiel hat einen Schweinekopf, schießt aber trotzdem mit automatischen Gewehren, und Dax ist eine große Ente.
Ja, und deswegen auch eben dieses Mutanten im Spieletitel. Diese Spielewelt ist schon so an Fallout oder solche postapokalyptischen Sachen angelehnt, aber die Welt hat schon so einen Charakter, wo die Natur sich die Welt zurückerobert. Also man läuft durch dieses Wasteland und es ist nicht so alles Wüste und alles brach, sondern es ist schon wieder sehr naturbewachsen. Mhm. Also man sieht so alte Krankenwägen, die dann da irgendwie rumstehen, oder so ein Lazarettlager, wo irgendwie Notlager aufgebaut wurden. Man sieht, dass da eine große Katastrophe passiert ist auf dieser Erde, auf dieser Welt. Es soll, glaube ich, auch unsere Erde sein. Man erkennt zumindest auch so Schriftzeichen an den Häusern und so weiter.
Es ist Schweden. Ist
nicht so ganz klar. Es ist Schweden, ja, natürlich, das wird einem schon so nach und nach bewusst, aber es wird nicht so richtig kommuniziert am Anfang. Hat so ein bisschen so eine mystische Fantasy-Atmosphäre dadurch trotzdem, weil riesige Dornenbüsche dann auch so wachsen. Also natürlich ist durch die Postapokalypse, die Erde hat sich mit Atomwaffen bekriegt, große Katastrophe ausgelöst, und dadurch ist alles auch mutiert, also auch die Pflanzen, die Dornenbüsche, die dann da so durch die Welt wachsen, sind halt so dick wie so Mammutbäume. Und deswegen hat es gleichzeitig so einen realistischen Charakter, auch man fühlt sich so ein bisschen heimisch in dieser Welt, gerade als Europäer, weil man eben so Sachen erkennt, die so typisch europäisch sind, aber gleichzeitig hat es so einen Fantasy-Weltcharakter, finde ich total schön.
Schon ein Stück weit. Diese riesen Dornenbüsche sind natürlich auch eher ein praktisches Hilfsmittel, um den Level zu begrenzen in allen Seiten.
Du wieder mit deinem Realismus, weißt du? Hier, ich träume hier von Märchen und wunderschöne Welt.
Ja, du kannst es doch nicht immer so blenden lassen, ja?
Du siehst gleich wieder die Levelbarriere.
Richtig. Nee, aber das einfach mal die Tapete ein bisschen abknibbeln und gucken, was dahinter ist.
Aber das stimmt, die Areale sind dadurch natürlich begrenzt, aber nicht so eine freie Welt. Also man bewegt sich in diesem Spiel nämlich in Echtzeit. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Anders als bei XCOM wird man nicht immer sofort in diese Missionen reingeschmissen, sondern wir haben so einen Hub, eine Basisstation, die sogenannte Arche, von der aus wir dann in die Welt hinausströmen sozusagen und erkunden und erforschen und nach Ressourcen suchen, weil natürlich in der Postapokalypse brauchen wir halt auf unserer Heimatbasis entsprechend Ressourcen. Man hat einen Trupp von 3 Stalkern, die man in Echtzeit steuert, kann einzeln zwischen denen hin und her schalten, kann die aber auch als Trupp bewegen. und er schleicht sich dann so durch die Welt, erforscht so ein bisschen wie in so einem Adventure, gell? Hast du ja schon so gesagt, kann man eben mit Objekten interagieren und spannend wird dann dieser Wechsel, wenn man dann auf Feinde trifft.
Ja, dann schaltet das Spiel eben in die klassische rundenbasierte Spielgeschichte, wie man sie aus XCOM kennt, wo jeder Charakter zwei Aktionspunkte hat. Einen zum Beispiel kann er fürs Laufen benutzen, den zweiten fürs Schießen oder beide fürs Laufen oder irgendwo hinlaufen und in den Overwatch-Modus gehen, den man auch aus XCOM kennt und all solche Sachen. Und da merkt man dann auch, dass die Spielwelt, obwohl man vorher noch ganz analog und in Echtzeit drüber gelaufen ist, ja schon so ein Stück weit 100% in so einem Schachbrettmuster auch aufgebaut ist.
Das fällt einem im Echtzeitmodus gar nicht so auf, stimmt, ja. Dann hat man dieses Raster und geht dann ganz klassisch in Deckung, versucht dann zu zielen und zu treffen, hat natürlich die verschiedenen Waffenklassen, klar, siehst dann auch immer deine Trefferwahrscheinlichkeit und genauso wie bei XCOM regt man sich dann regt sich tierisch auf, wenn man eine 75% Chance vergeigt, obwohl man irgendwie gefühlt einen Meter von dem Gegner wegsteht, aber das gehört irgendwie dazu zu so runden Taktikspielen, ne?
Ja, war auch für mich ein Negativpunkt, den habe ich mir auch in meinen Notizen aufgeschrieben, teilweise fragwürdige Auswürfelergebnisse der Trefferwahrscheinlichkeiten. Es gibt ja auch so ein Deckungssystem, das ist auch aus XCOM entliehen, hohe Deckung, halbhohe Deckung, die einen großen Einfluss darauf hat, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, getroffen zu werden von dem Gegner aus der Richtung. Und da gab es auch zum Teil wirklich Situationen, wo ich mir gedacht habe, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber das ist vielleicht auch eher ein emotionales Problem als ein Problem des Spiels.
Nee, man kann damit schon ganz gut umgehen, weil es ist halt einfach ein Pen-and-Paper-Grundlage. Da hast du natürlich auch immer die Möglichkeit, eine 1 zu würfeln statt eine 20, wenn du irgendwie solche Trefferwahrscheinlichkeiten auswürfelst. Das gehört irgendwie schon dazu. Das ist klar ein nerviger Punkt. Und da hilft auch Speichern und Neuladen nicht viel, weil dieser Randomizer festgesetzt ist. Also wenn du den gleichen Spielstand wiederlädst und die gleichen Aktionen machst, dann ist das Ergebnis auch identisch. Manche finden es ja gut, manche finden es schlecht. Ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Einerseits finde ich es ganz gut, dass man dadurch ja eigentlich nicht cheaten kann, weil das Würfelergebnis halt sozusagen feststeht. Das heißt, du musst dir dann auch eine andere Taktik überlegen, musst halt sagen, okay, dann probiere ich das halt anders, dann laufe ich da nicht direkt hin. Andererseits fühlt sich's aber auch irgendwie bescheuert an, wenn man ein zufallsbasiertes Trefferwahrscheinlichkeit hat und die dann nicht zufällig ist. Da bin ich immer unschlüssig, wie ich das finden soll. Es bewahrt mich davor, neu zu laden und zu cheaten.
Das finde ich aber sehr schön, dass wir beide diese Feiglingstaktik mindestens einmal probiert haben. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Aber immerhin, das Spiel erlaubt dir jederzeit zu speichern. Und das ist schon mal echt was wert, weil ich da auch wirklich oftmals mir Zeit gespart habe, indem ich wirklich gute Ausgangssituation für einen Kampf geschaffen habe, mir aber nicht sicher war, ob ich den Schaff in dem Moment gespeichert habe und dann halt, wenn der Kampf dann irgendwann wirklich in die Hose zu gehen drohte, dann halt schnell neu gespeichert habe und ihn vielleicht anders versucht habe oder gar nicht erst begonnen habe, sondern mich wieder davon geschlichen.
Ich finde es auch relativ anspruchsvoll von der, also wenn du einfach reinrennst in den Kampf, du hast ja nur maximal 3 Leute, also man hat eben die Auswahl später auch aus 5 Charakteren insgesamt, aber kann immer nur 3 in die Schlacht mitnehmen und es ist schon anspruchsvoll, du hast eigentlich immer eine Übermacht, gegen die du kämpfst, also auf jeder Map, auf der du dich bewegst, wie gesagt, du kannst in Echtzeit rumlaufen, forschen, erkunden und hast dann immer 1 oder 2 zentrale Kämpfe eigentlich auf jeder Map und die Gegner sind meistens so, in der Überzahl auf jeden Fall, aber sind schon immer so 5 bis 8 Gegner, je nachdem. Da gibt's dann auch bestimmte Truppen, die dann Verstärkung nachholen. Das heißt, du musst dann gucken, dass du die zuerst ausschaltest. Und dadurch wird's sehr stealthy, das Game. Also ich habe gemerkt, dass ich eben die Maps eigentlich nur schaffen kann, wenn ich immer erst wirklich gut auskundschafte, wo die gegnerischen Einheiten sich bewegen, wie viele es sind und dann versucht habe, so im Stealth-Modus unerkannt einzelne Leute auszuschalten mit leisen Waffen. Und wenn man darauf dann so ein bisschen spielt, dann wird's auch angenehmer vom Schwierigkeitsgrad. Am Anfang hatte ich da so ein bisschen zu knabbern, bis ich genügend gute leise Waffen habe, dass ich in einer Runde, also sprich während ich dran bin, alle 3 Einheiten mit leisen Waffen ausgestattet, eine Einheit ausnocken kann, ohne dass die Verstärkung ruft. Und dann ging's erst. Aber das hat ein bisschen gedauert, sich da so hinzuarbeiten.
Ja, das ist so der große Trick am Spiel. Und das ist auch etwas, das bekommt man nicht beigebracht, das muss man irgendwann blicken, aber offensichtlich wird es erwartet. Es gibt nicht umsonst sehr viele Truppen, die so ein bisschen patrouillieren im Spiel und die immer zwischen so einem optimalen Hinterhaltpunkt pendeln und dem Rest ihrer Leute und da muss man sich dann positionieren und das ist auch ein bisschen albern, wenn man seinen Trupp aufteilen in 3 verschiedene Positionen und da zum Beispiel den Bormen hinter dem Auto kauern lassen und dann steuert man die Ente, die in der Regel einen Vorteil hat, wenn sie als Scharfschütze auf einem hohen Platz sitzt, irgendwie auf ein Haus schicken und dann noch seinen dritten Squad-Charakter auch irgendwo verstecken lassen. Und in dem Moment werden die auch unsichtbar, wenn man ihnen sagt, versteck dich. Da kann es sein, dass ein Gegner irgendwie mitten durch sie durchläuft oder nicht mehr auf der üblichen Route weiterlaufen kann, weil er nicht durch einen unserer Charaktere durchlaufen kann, der gerade da versteckt ist. Der zerbricht für mich ein bisschen die Immersion. Aber diese Hinterhalte zu schaffen und dann eben mit leisen Waffen oder mit anderen Skills, die man auch noch besitzt, um Gegner halt auszuschalten oder zumindest davor zu bewahren, Hilfe zu rufen, das ist unglaublich wichtig. Das ist essentiell fürs Spiel und wer das nicht blickt, hat keinen Spaß. Und das ist für mich auch fast ein bisschen eine Kritik am Spiel, weil es ist die eine dominante Taktik. Es gibt eigentlich keine Alternative dazu. Und ich, Depp, ja, ich habe das eben auch nicht gewusst und habe, als ich dann mal irgendwie die dritte leise Waffe im Spiel gefunden habe, man startet mit zweien oder man hat dann relativ schnell zwei Stück im Squad. Und die dritte habe ich gefunden und dann sofort eine von den anderen verschrottet für Waffenaufrüstpunkte und mir gedacht, okay, die ist ja viel besser. Dann der Charakter, der offensichtlich leise Waffen bevorzugt, dann kriegt er einfach die bessere leise Waffe und ich habe jetzt noch ein paar Waffenteile, um Waffen aufzurüsten. Und damit habe ich mir eigentlich das Spiel, zumindest auf dem harten Schwierigkeitsgrad, auf dem ich es begonnen habe, es gibt normal, schwer und sehr schwer, und ich habe es auf dem mittleren gespielt, den mir das Spiel auch empfohlen hat. In dem Moment habe ich mir da auch komplett jegliche Chance verbaut, das Spiel zu schaffen. Und ich habe das lange versucht. Ich habe 8 Stunden lang versucht, diesen Fehler auszumerzen, als er mir dann auch irgendwann auch klar wurde. Und ich bin immer nur gegen eine Wand gerannt, weil es mir eben nicht mehr gelang, Leute auszuschalten aus dem Hinterhalt und so ein bisschen die Reihen der Gegner auszudünnen, sodass ich am Ende nicht mehr gegen 8 antreten muss, sondern vielleicht noch gegen 5 oder 4. Und das hat mich so frustriert.
Das stimmt, es ist tatsächlich ein Knackpunkt, aber gleichzeitig auch eben ein Pluspunkt, dass das Spiel kein Grind hat. Also man kann solche Sachen in anderen Spielen ja oft ausgleichen, wenn man sich irgendwie verskillt hat, nenne ich es jetzt mal so ein bisschen, oder einen falschen Weg eingeschlagen hat, dann kann man ja ganz oft einfach random Missionen machen, bis man halt entsprechend aufgelevelt hat, bis man wieder Geld erwirtschaftet hat, um sich dann entsprechende Waffen zu kaufen oder einfach stark genug ist, um gegen so eine Übermacht auch anzukommen. Das ist in Mutant Year Zero aber einfach nicht möglich, weil jeder Kampf ist einzigartig vordefiniert. Also es sind alles handgesetzte Level, handgesetzte Gegner, da ist nichts randomized. Und deswegen gibt's diese Grind-Ausweichmöglichkeit nicht. Das heißt, genau in deinem Fall bist du also in so eine Sackgasse gerannt. Das ist frustrierend, aber andererseits finde ich dadurch halt auch, hat das Spiel eine ganz eigene geführte Charakteristik, so, ja. Also das führt dich halt durch so eine lineare Reise. Und das muss man halt wissen, weil ganz viele Rundenstrategie- oder Taktikspiele eben so auf diesem Zufall basieren und dann eben auch diese Zufallskämpfe machen. Ich meine, in XCOM sind ja sogar die Maps irgendwie aus Zufallsbausteinen zusammengewürfelt und die Gegnertruppen. Das ist eine ganz andere Art von Spiel und das bei Mutant Year Zero ist es ja auch an die Story geknüpft. Also das ist ein wirklich, das muss man halt vorher wissen, ein sehr lineares, sehr auf Stealth aufbauendes Strategiespiel, was eben ganz anders funktioniert, auch wenn es optisch und mechanisch eigentlich wie XCOM aussieht.
Ja.
Und das, wenn man das gelernt hat, dann macht es aber schon sehr viel Spaß.
Ja, so auch. Am Anfang der Vorberichterstattung ist es mir auch schon aufgefallen, weil es wirklich einen einzigartigen Look hat, weil es sehr interessant aussah und habe ich es auch für was komplett anderes gehalten. Es ist halt nicht so ein systemisches Ding, so es hat kein Metagame beispielsweise, anders als die XCOM-Spiele, sondern es ist wirklich eine relativ lineare Spielerfahrung. Das gibt zwar Abzweigungen, also aus manchen dieser Maps gibt es 2 oder 3 Ausgänge, also meistens mindestens 2, weil die so linear aufgebaut sind, aber man kann halt mal eine Abzweigung nehmen und ein paar optionale Maps erkunden, die auch alle nicht so groß sind, aber es gibt stets ein klares Ziel und da muss man halt diverse Maps, die wie in einer Perlenkette aufgereiht sind, erledigen, bis zu diesem Ziel zu kommen. Da passiert Story und man bekommt das nächste Ziel und das mag ich eigentlich auch sehr gern. Es hat großen Spaß gemacht, finde ich, ein XCOM-ähnliches Taktikspiel zu spielen, das eben nicht mit Systemen und Meta-Ebenen zugeschissen ist. Was mich auch bei XCOM 1 und 2 von Firaxis ein bisschen genervt und vielleicht auch ein bisschen erschlagen hat. Hier gibt's wirklich bloß dieses simple, aber gut funktionierende Gameplay. Es gibt ein nettes Setting, es gibt ein bisschen Story und das Ganze ist auch nicht allzu groß. Also ich habe jetzt mit Verzetteln insgesamt 21 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen. Und ich glaube, man kann auch deutlich schneller sein.
Wenn man direkt auf diese Stealth-Linie geht, ist man in 12 bis 15 Stunden, denke ich, durch. Ich habe auch durch versuche dann eben oft zu schwere Maps trotzdem irgendwie zu meistern, bevor ich dann aufgegeben habe, war dann auch so rund 20 Stunden unterwegs. Man kann da noch mal ein bisschen Spielzeit rausholen, wenn man möchte, durch den Ironman-Modus, wobei ich das schon, da muss man schon sehr masochistisch veranlagt sein, glaube ich. Der Ironman-Modus, dann sterben deine Kreaturen dauerhaft. Du kannst im Kampf quasi sterben, dann fangen sie erstmal an zu verbluten und dann hast du irgendwie 2-3 Runden Zeit, je nach Skill, die wieder zu beleben mit Medipacks. Dann stehen sie wieder auf mit etwas weniger Health und du kannst sie weiterspielen, aber auch wenn du sie verbluten lässt und du schaffst den Kampf mit 2 oder mindestens einer überlebenden Einheit noch, dann stehen alle wieder auf und dann kannst du sie wieder heilen. Und im Ironman-Modus ist diese Möglichkeit deaktiviert. Also wenn sie verblutet sind, dann sind sie wirklich für immer weg. Ja, Permadeath. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, weil anders als bei XCOM kannst du dir nicht neue Leute rekrutieren. Du hast einfach nur 5 geschriebene Charaktere und wenn die weg sind, dann musst du eigentlich neu laden. Also von daher ist es eigentlich gar keine Option, die sterben zu lassen. Und du kannst nicht mehr manuell speichern. Also ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Aber gut, gibt ja so Iron Man-Fans, die dann irgendwie auf sowas total stehen.
Ja, ich halte auch diese Spielmöglichkeiten für ein bisschen deplatziert in dem Spiel. Das passt nicht wirklich.
Das
vor
passt
allem,
da nicht rein.
Weil es echt schwer ist. Also ich kann mir vorstellen, allein auf dem sehr schweren Schwierigkeitsgrad muss das Balancing echt schwierig gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass man das auch schafft. Vor allem, wenn ich jetzt das einmal durchgespielt habe, weiß ich inzwischen auch, welche Taktiken absolut dominierend sind. Und das ist auch so ein bisschen, ja, das ist ganz cool, dass es eben Möglichkeiten gibt mit den Skills der verschiedenen Charaktere. Bormann beispielsweise, die Wildsau, die kann Leute umrennen. Mit so einem sogenannten Sturmangriff, dann bleibt der Charakter am Boden liegen für eine Runde. Da hat man dann mit Stealth-Waffen eine Runde extra Zeit drauf einzuschießen und kann sehr viel besser Leute so einzeln ausknipsen. Genauso gibt es sehr, sehr wichtig Skills, um Robotereinheiten, die es auch im Spiel gibt, so Polizeiroboter oder der gefürchtete Medibot, der automatisch anfängt, gefallene Gegner wiederzubeleben. Und der
ich hasse ihn. Ich hab selten Gegner so gehasst wie diesen blöden Medibot.
Und den habe ich schon gehasst, bevor ich wusste, was er macht, weil ich mir gedacht habe, was er macht. Wirklich, also Gegner, die irgendwelche Gegner zurück ins Spiel holen, ist auch in Rollenspielen gibt es ja öfters mal diese Summoner oder so Einheiten, die andere Einheiten heilen. Ist für mich stets die verhassteste Einheit. Und auch da gibt es diverse Möglichkeiten, sowohl EMP-Granaten als auch bestimmte Waffen, Zubehörteile als auch Skills, Robotergegner für gleich mehrere Runden außer Gefecht zu setzen, sodass sie einfach geschockt sind und nicht angreifen können. Und diese Klaviatur zu beherrschen, das ist der Schlüssel zum Spiel. Also wer das gut beherrscht, einzelne Einheiten gezielt zu deaktivieren, der macht sich das Spiel leichter und der tut sich dann auch nicht schwer damit.
Genau. Das ist natürlich, wie schon erwähnt, so ein bisschen der Nachteil, dass Kämpfe immer einen bestimmten Schlüssel haben.
Yep.
Das hast du bei XCOM natürlich nicht. Bei XCOM kannst du aber wirklich auch deine Einheiten, andere Einheitentypen mitnehmen, die andere Skills haben und kannst es trotzdem schaffen. Das geht hier nicht. Wenn du hier gegen Roboter kämpfst und du hast nicht die passenden Skills ausgerüstet oder die falschen Waffen oder keine EMP-Granaten dabei, dann wird es einfach permanent schwerer. Ja, das ist halt einfach so. Oder du musst halt den Kampf nochmal neu starten, zurück zur Arche, deine Waffen umskillen, Zusatzmods installieren und dann nochmal probieren und dann auf einmal flutscht. Das ist schon sehr, sehr spürbar, dass es da einen klaren Schlüssel gibt. Dadurch hat das ganze Spiel so einen Puzzle-Charakter irgendwie so ein bisschen.
Ja, und auch, kann man sagen.
Ja, und auch diese Linearität der Level, die ist schon sehr vorgegeben, auch durch den Schwierigkeitsgrad. Also man entdeckt ganz am Anfang, geht man so eine Perlenkette da lang von diesen Leveln und kommt dann an so ein abgestürztes Flugzeug und auf einmal haben die halt Level 50, während du noch da mit Level 7 oder 8 oder so rumrennst und du merkst halt genau, okay, das ist keine optionale Quest, die ich jetzt überhaupt schon machen könnte, da muss ich einfach später zurück. Das heißt, selbst diese optionalen Sachen, die es teilweise gibt, die sind trotzdem an eine bestimmte Stelle in der Storyline, also in der Abfolge deiner Progression irgendwie geknüpft. Wenn du dann mal in den Bereich kommst, zwischen 40 und 50, dann kannst du dich daran versuchen. Vorher hast du da gar keine Chance. Kannst du nicht mal im Traum dran denken, diese Gegner zu erlegen. Ja. Diese Skills müssen wir nochmal erwähnen. Diese 3 Charaktere, die du hast, beziehungsweise die 5, die haben einen fixen Skilltree. Also du hast nicht alle Skills für alle Charaktere, sondern wie du schon gesagt hast, dieses Wildschwein hat halt diese Möglichkeit, diesen Rugby-Move zu machen, nenne ich es mal, ja, wo er die Gegner umrennt. Das kann nur er, weil er halt eine Wildsau ist. Genauso der Dachs, der kann sich dann irgendwie so Mottenflügel wachsen lassen, damit du dich im Kampf, auch wenn du nicht irgendwie auf einen Turm oder so hochsteigst oder auf eine alte Ruine, trotzdem irgendwie auf eine erhöhte Position fliegen kannst für eine Runde. Die finde ich cool gemacht. Teilweise überschneiden die sich auch mit anderen Charakteren. Also die Mottenflügel kann zum Beispiel auch diese menschliche Mutantin, die hat die auch. Was ein Immersionsbruch ist, finde ich, du rüstest diese Mutanten mit diesen Mutationen aus, kannst die aber dann A, nur im Kampf verwenden, was irgendwie unlogisch ist. Warum kann mein DAX, der diese Motten hat, Mottenflügel hat, nicht auch einfach während dem Echtzeitmodus auf eine Ruine hochfliegen? Wachsen die ihm dann irgendwie nur im Kampf? Oder das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also von der Story her, die sonst sehr stringent erzählt wird, finde ich eigentlich, ist es da so ein Bruch. Und andererseits musst du Mutationen auch direkt auswählen. Also du kaufst dir diese Mutation über diese Skillpunkte, kannst aber immer nur 3 Mutationen ausrüsten, 2 aktive und 1 passive. Und das heißt, wenn du dann irgendwann sagst, nee, die Mottenflügel will ich jetzt nicht mehr, ich will die andere Mutation, dann hat der diese Flügel einfach auch nicht mehr. Und das wird irgendwie aber auch gar nicht groß erwähnt, erklärt oder begründet, warum diese Mutationen nur so da sind, wenn du sie ausrüstest. Mhm. Das ist so eine rein mechanische Einschränkung, die ich irgendwie ein bisschen doof fand, weil die Story sonst so stimmig ist in sich.
Ja, generell das Charakteraufrüsten hat XCOM besser gemacht. Da hat man auch eine viel drastischere Entwicklung gehabt. Also so ein Level-1-Rekrut bei XCOM versus so ein Offizier oder General, das ist so ein riesiger Unterschied. Und in dem Spiel ist es eher die Ausrüstung, die Charaktere besser macht. Und ja, das fand ich auch alles ein bisschen uninteressant. Auch viele der Skills, die man da mit der Zeit freischaltet, die waren für mich jetzt zum Beispiel, dass einer die Aggro aller Gegner eine Runde lang auf sich zieht, dass jemand eine Runde lang unverwundbar ist, dass jemand halt, obwohl der Skill angeblich ganz gut sein soll, zweimal schießen kann in einer Runde, aber nur mit 50% Trefferwahrscheinlichkeit. Die waren alle für mich nicht sexy, diese Skills. Vor allem, weil sie nicht in diese überlegene, dominierende Strategie des Gegner lange ausschalten reingepasst haben. Und das ist ein bisschen somit mein Hauptproblem, was ich mit dem Spiel habe. Es hat eine tolle, funktionierende Mechanik, aber zu wenig Spielraum für mich. Sobald ich einmal begreife, wie der Schlüssel zum Spiel ist, und der ist halt je nach Gegnertyp relativ schnell erkannt, spiele ich immer auf dieselbe Art und Weise. Und das habe ich dann irgendwann, als ich es Klick gemacht hat, gegen Mitte des Spiels, wo ich dann auch den Schwierigkeitsgrad gesenkt habe, weil ich mich eben verrannt habe und meine Stealth-Waffen praktisch eingebüßt habe. Ich habe dann nachher die Möglichkeit gehabt, Stealth-Waffen auch wieder nachzukaufen im Shop. Der Shop in der Arche ist levelgebunden, das heißt, je mehr ich auflevel, desto mehr Gegenstände gibt es da zu kaufen, und dann hätte ich auch theoretisch wieder Stealth-Waffen nachkaufen können. Aber trotzdem, ich habe darauf leicht gestellt, ich wollte es auch irgendwann hinter mir haben. Und ab Mitte des Spiels habe ich meine Taktik nicht mehr verändert. Und das ist schon irgendwie ein bisschen schade. Es ist verschenktes Potenzial. Es ist nicht so, dass ich keinen Spaß dabei hatte. Ich hatte wirklich Spaß bis zum Schluss. Aber das ist eins dieser Spiele, wo ich mir denke, boah, da geht noch was. Da geht noch was. Da hätte ich noch ein paar mehr Tore machen können.
Ja, ich finde es, ich bin da ganz bei dir, diese Punkte, aber mich haben die null gestört. Also mich stören die auf so einer Spielerkritiker-Ebene, muss ich sie erwähnen. Aber persönlich hat es mich überhaupt nicht gestört, weil ich mit dem Spielstil, der von mir erwartet wurde, von diesem Spiel wunderbar klarkam, weil mich das begeistert hat, weil ich es absolut feier, dass es halt nicht ein Random-Generated-Spiel ist, sondern dass sie sich halt wirklich bewusst dagegen entschieden haben, zu sagen, wir machen ein XCOM mit Mutanten. Weil ich weiß nicht, ob du Phantom Doctrine gespielt hast dieses Jahr, dieses XCOM in dem 80er-Agenten-Setting. Die sind nämlich genau in diese Falle gerannt. Die haben versucht, halt irgendwie XCOM nachzumachen mit 80er-Jahre-Agenten-Setting, hatten wir ja auch einen Cast zu. Und die sind wirklich voll, die haben das Spiel so vollgeschissen mit Meta-Gedöns und Geeier, und dass die halt einfach da nicht diese Chance genutzt haben, die dieses Thema eigentlich hergibt. Und Mutant Year Zero macht halt genau das. Sie haben eine Geschichte. Sie haben klare, definierte Charaktere, diese Ente, dieses Schwein, dann diese wunderbare Fuchsdame mit dem britischen Akzent. Sie haben diese fantastische Welt und immer auch dieses Augenzwinkern dabei. Also mir hat es unglaublich Spaß gemacht, in diese Welt zu erkunden und dann so einen alten, so alte Relikte zu finden, die halt ganz klar aus unserer Zeitepoche sind. So eine alte Tankstelle, so eine Ruine, und dann läufst du da rein, oder so ein Kindergarten, und sie wissen einfach bestimmte Dinge nicht mehr, die wir halt als Grundwissen voraussetzen. Dann finden die so einen Spielplatz an der Schule und kapieren nicht, dass das ein Spielplatz ist, weil sie das einfach gar nicht kennen, dieses Konzept, und sagen, hier müssen sehr viel, sehr kleine Menschen gewohnt haben. So, ja. Das ist einfach fantastisch. Und dann finden die einen alten iPod. So einen ganz alten iPod mit dem Apfellogo, und sagen, das sei ein Obsttester, und der immer, wo immer die Batterieanzeige geblinkt hätte. Und so dieses Augenzwinkern, dieses post-apokalyptische, popkulturelle Autoren, die da quasi so diese Texte geschrieben haben. Also nicht die Autoren sind postapokalyptisch, du weißt, was ich meine. Sondern dass so Alltagsgegenstände aus unserer Zeit dann so aus der Sicht dieser Mutanten irgendwie kommentiert wird. Das sind halt Sachen, die hat XCOM nicht. Das nimmt sich ja dann auch da total ernst. Und dafür liebe ich dieses Mutant Year Zero total. dass es so anders ist, ja, und trotzdem aber ein gutes Taktikspiel ist.
Ja. Mir haben diese Stellen auch gefallen, wo sie Dinge grundlegend missinterpretieren und auch irgendwo so eine He-Man-Wand-Graffiti anschauen und irgendwie völlig falsche Schlüsse ziehen. Das Ding ist bloß, wenn man da länger drüber nachdenkt, ist es eigentlich ziemlicher Bullshit, ja. Sie benutzen trotzdem automatische Waffen, sie haben offensichtlich ein Verständnis von Technik und so weiter. Also es sollte eigentlich, das passt nicht zueinander. Aber es ist schon ganz nett und ich finde aber, sie hätten noch deutlich mehr draus machen können. Ich finde es ja schon sehr schön, dass zum Beispiel in so einem Spiel, so was XCOM-ähnlichen, Story passiert. Und zwar auch während der, mitten in den Levels. Wenn man da so in Echtzeit noch rumschleicht, dann sagen deine Charaktere was zur Situation, zur Umgebung, zu Dingen, die sie sehen. Da reden die Gegner miteinander und thematisieren auch irgendwelche Ereignisse oder andere Typen, die da rumlaufen. Das ist echt super, das gefällt mir. Das hat diesem Genre echt gefehlt, dass da auch währenddessen ein bisschen Story passiert, dass du nicht bloß irgendein Briefing bekommst und danach geht's so rein mechanisch zur Sache. Aber insgesamt bleiben die Charaktere auch ein bisschen blass. Also so, dass Bormann und Dax sich ein bisschen kaddeln zwischendurch, ist ganz nett, aber weder hat die Story allzu viel Inhalt, also der Plot ist absolut linear und ist auch nicht gerade der ausführlichste. Noch gibt es da auch irgendwie allzu interessante Entwicklungen, was die Charaktere angeht. Also es ist wirklich so, das ist wie ein Kinderbuch, ja, mit 12 Seiten und auf jeder Seite ist ein Bild und vielleicht ein Satz. Ungefähr so, das ist mein Eindruck von der Story.
Aber sie haben es tatsächlich geschafft, ein wirkliches Ende und eine wirkliche Geschichte zu erzählen und nicht nur so Andeutungen zu machen. Also es hat wirklich dann auch ein klares Finale, es hat eine klare Auflösung, es hat eine klare Geschichte. Aber ja, die Charaktere an sich, die sind halt so auf der Suche nach sich selbst und wissen nicht, warum sie die einzigen Mutantentiere sind. Die anderen sind irgendwie halt Menschen, die so mutiert sind. Oder dann so Ghule, so eine Art Zombiewesen, die dann halt quasi nicht im sicheren Schutz waren und mutiert sind. Und diese Roboter, genau. Aber da ist halt wahnsinnig viel Potenzial noch da. Also ich glaube, dass sie da wunderbar auch anknüpfen können für einen nächsten Teil, für eine da wirklich eine Serie draus zu machen und dann den Bormann, den Dax und wie heißt der? Pharaoh heißt die Fuchsdame, glaube ich, genau. Denen auch noch so ein bisschen Hintergrundgeschichte mehr zu geben. Da hätte ein bisschen mehr drin sein können, aber trotzdem finde ich es halt schon sehr lobenswert, dass sie halt geschafft haben, eine Geschichte zu erzählen und dann wirklich auch eine Auflösung zu machen, wo man am Ende sagt, ja, das ist jetzt ein gutes, rundes Ende. Damit kann ich dieses Spiel auch abschließen. Das ist ja bei solchen Spielen dann eher unüblich.
Ja, das muss ich auch sagen. Also generell die ganze Herangehensweise an dieses Spiel hat mir gefallen. Die Entwickler haben sich in keinem Aspekt dieses Spiels verhoben. Die haben kein Bullshit-Feature drin. Die haben nicht sich zu viel aufgetischt und nachher irgendwie offensichtlich Probleme gehabt, das fertig zu bekommen. Das Spiel ist relativ beschränkt in seinem Funktionsumfang, in seinen Features. Da ist es eigentlich nichts dabei, was ich noch nie gesehen habe. Aber in seiner Kombination ist es frisch und neu. Es ist überschaubar vom Umfang, was ich auch eigentlich begrüße. Ich hätte da keine 50 Stunden dran spielen müssen. Und es hat echt sehr viel Potenzial, daraus im zweiten Versuch mehr zu machen. Also das ist eins dieser Spiele, wo ich denke, da freue ich mich auf einen eventuellen zweiten Teil. Und da gönne ich auch den Entwicklern den Erfolg.
Und sie haben die richtige Länge dafür auch gewählt, weil sonst hätten diese Kritikpunkte, die wir jetzt erwähnt haben, die wären dann noch größer zum Tragen gekommen, wie du schon sagst. Wenn es jetzt ein 30, 40 Stunden Titel ist, wo man nochmal eine Mission, dann wird dieses immer gleiche Kämpfen auch langweilig. Und die Gegnertruppen, die wiederholen sich ja auch ständig. Also man hat es ja nur mit einer Handvoll von Gegnern eigentlich zu tun. Dieser Medibot, der kommt ständig und dann gibt's halt noch ein paar größere Roboter und noch ein paar größere so schamanenartige Viecher und so. Aber das war's dann auch schon. Man hat da ein bisschen wenig Abwechslung. Die Level an sich sind aber sehr abwechslungsreich. Ja. Also man hat da wirklich alle möglichen Klimazonen auch, also von so einer schneebewachsenen, wie gesagt, so Tankstellenruine, schneebedeckten Ruinenlandschaft bis hin zu so Art dschungelartigen Camps und so. Richtig cool. Also optisch, grafisch finde ich es sehr ansprechend. Mich macht einfach auch so Postapokalypse total an, gerade mit diesem naturbewachsenen. Und die Performance, es läuft auf PC, auf Xbox und auf PS4. Ich habe die PC-Version gespielt und bis auf so ein paar kleine Ruckler oder so, mal so Ladezeiten zwischendurch, war das echt eine solide Sache. Gibt es leider nicht für die Switch. Da wird es natürlich auch noch ganz gut hinpassen, aber gibt noch nicht.
Also zur Performance, das ging schon, aber ich muss sagen, Forza Horizon 4 hat doppelt so viel Frames bei mir. Also die Engine ist nicht gerade die optimierteste.
Ja, das stimmt wohl. Aber Forza ist auch ein unfairer Vergleich.
Ja, mein Gott, ich meine, so ein fucking Open-World-Rennspiel, ja, das sind doppelt so vielen Frames als dieses bescheidene, in kompakte Levels unterteilte Strategiespiel mit einer fixen Kameraperspektive. Also fix in dem Sinne, dass man die Kamera nicht neigen oder zoomen kann, man kann sie bloß drehen. Auch so ein bisschen ein Problem für mich manchmal, um Trefferchancen zu erkennen. Weil dann irgendwie, wenn man eine neue Position auswählt in diesem Grid, beim Aktion 1 laufen, dann gehen rote Linien von dem Punkt, wo man den Charakter hinbringen will, also vom Cursor aus, gehen dann rote Linien zu den Gegnern, die er von da aus sehen und treffen kann. Und über den Gegnern werden dann die Trefferwahrscheinlichkeiten angezeigt, wo ich dann zum Teil mit der Kamera rotieren musste, um irgendwo oben rechts in einer Ecke des Bildschirms vielleicht die Chance zu haben, diese fucking Trefferwahrscheinlichkeit zu sehen, weil ich ansonsten mit der Kamera nichts tun konnte. Auch ein bisschen frustrierend und generell auch die Warnung an alle PC-Puristen, das ist ein Spiel, das ist definitiv für alle gemacht, sprich für die Controllersteuerung. Das habe ich auch ich irgendwann, ich habe es mit Maus und Tastatur angefangen und irgendwann habe ich festgestellt, okay, da gibt es echt kaum Eingabemöglichkeiten. Wieso lehne ich mich hier nach vorn und habe dann den Controller angeschlossen und mich zurückgelehnt? Und
ja,
es ist kein Problem, finde ich, denn das Spiel ist gut steuerbar mit Controller. Da gibt es nirgendwo einen Punkt, wo ich sage, aber das ist auch etwas, das sollte man vielleicht wissen oder sich ein bisschen seelisch und moralisch darauf einstellen, dass man hier nicht die fitzelige und äußerst komplexe und vielfältige Steuerung hat wie in einem PC-Spiel. Es limitiert einen auch ein Stück weit, das Spiel.
Ja, aber das ist halt auch diese moderne XCOM-Strategiesteuerung, die da wirklich gut funktioniert. Du hast irgendwie klare Anzeigen, du hast klare Laufen, Klicken, Ziel auswählen. Du hast diese typische Schulterkamera, da zoomt es ja dann automatisch ran, wenn du zielst und siehst die Gegner und hast dir die Trefferwahrscheinlichkeit. Ich finde, es ist auch sehr gut lesbar, dieses Spiel. Also du erkennst an den Feinden auch, wie sie aussehen, wie sie sich agieren, wie sie tun, dadurch, dass du eben auch so ein begrenztes Repertoire hast, sehr gut, wie du mit denen umgehen musst. Ah, das ist jetzt einer, der hat schon eine Granate, so ein Molotow-Cocktail in der Hand. Ja, den sollte ich vielleicht mal umlegen, bevor er wirft und so. Also ich finde, es ist gerade bei Phantom Doctrine im Vergleich wieder sehr schwer lesbar gewesen und die Trefferwahrscheinlichkeiten, du hast sie nicht genau gesehen, während du irgendwie deine Laufschritte ausgewählt hast, konntest du nicht erkennen, ob du einen Gegner triffst oder nicht. Das ist alles wunderbar gelöst hier. Mhm. Ich muss aber auch sagen, ich habe es dann auch per HDMI auf dem Fernseher geworfen, vom PC aus und mit dem Xbox Gamepad gespielt und war total glücklich. Mit Maus und Tastatur fand ich es unnötig friemelig. Also es geht schon, aber es ist nicht intuitiv wie auf dem Gamepad. Das ist wirklich ein klares Gamepad-Spiel, aber du kannst jederzeit hin und her wechseln. Du musst nicht im Optionsmenü irgendwas klicken dafür. Du kannst jederzeit hin und her wechseln. Kannst auch manche Dinge mit dem PC machen, mit Maus und Tastatur und manche mit Gamepad. Kannst es mischen, wie du Bock hast. Schaltet automatisch um, also sehr komfortabel.
Ja, und es hat sogar einen gut funktionierenden 21:9-Modus.
Na, immerhin.
Na, das habe ich jetzt, das werde ich jetzt wahrscheinlich, weil ich habe mir so einen blöden Monitor gekauft, bei jedem einzelnen Spiel dazu entweder loben oder tadeln.
Ja, aber das finde ich ist auch ein Unding, wenn da PC-Spiele-Entwickler nicht drauf achten, auf so Monitore. Das ist ja auch bei Call of Duty haben die ja extra ein PC-Expertenstudio engagiert, die halt nur sich um die PC-Portierung kümmern und das ist auch wichtig, finde ich, so auf sowas zu achten. Mhm. Weil die Konfigurationen da ja so unterschiedlich sind, ja. Lobenswert auf jeden Fall zu erwähnen. Gut, noch ein kleiner Hinweis, wer es mal ausprobieren möchte und den Xbox Game Pass hat, da steckt es mit drin.
Ach, cool.
Also dieser Game Pass ist ja dieses Abo-Modell, wo man dann immer auch eigentlich hauptsächlich Microsoft-Spiele direkt zum Start bekommt. Aber Mutant Year Zero ist da auch witzigerweise drin, also da kann man es dann mal ausprobieren. Ansonsten, wie gesagt, Switch, PC und Xbox verfügbar.
Jo, ich glaube für 35 Euro.
Genau, ist gar nicht so teuer, ja.
Finde ich auch gut. Ein angemessener Preis. Hierzu noch eine ganz kleine, so einen kleinen Hinweis oder eine Warnung. In den Steam-News zum Spiel kurz vor Release haben sie auch hingewiesen, und das finde ich eigentlich ganz lobenswert, ganz öffentlich, dass sie mit dem Publisher Funcom so eine Influencer-Marketing-Veranstaltung steigen lassen. Das heißt, als Influencer, ob man YouTuber oder Streamer ist, kann man sich da anmelden und kriegt dann einen Link generiert, der zum Shop führt. Und dann kriegt man eine Umsatzbeteiligung an den Verkäufen des Spiels, die man selbst generiert mit seinen Streams oder YouTube-Videos. Deswegen, also, wenn man irgendwie ein verdammt positives Video zu Mutant Year Zero sieht im Netz, vielleicht mal gucken, ob da nicht ein Verkaufslink irgendwo drin ist und vielleicht auch ein bisschen anzweifeln, ob das 100% authentische Eigenmeinung des Autors ist.
Absolut, ja. Sie müssen sie ja theoretisch als Werbung markieren. Also von daher. Ja,
sollten sie.
Sollten sie, müssten sie. Also in Deutschland auf jeden Fall. Aber guter Hinweis von dir noch, weil ich habe das auch gelesen und erstmal so die Augenbraue gerümpft. Kann man Augenbrauen rümpfen? Nee, hochziehen, die Nase rümpft man, gell?
Ja, du kannst aber auch die Nase hochziehen und die Augenbrauen rümpfen, das finde ich gut.
Das machen wir. Genau, also darauf achten, wir sind dabei natürlich nicht dabei. Wir sind ja keine Influencer.
Nein. Und mein Gott, ich finde es auch ganz nett, dass sie es überhaupt öffentlich gepostet haben. Da gab es auch einen Mini-Shitstorm unten in den Kommentaren drunter, aber wie viele Spielefirmen das halt im leise still und heimlich machen, das will ich gar nicht wissen. Und da fand ich es zumindest ganz interessant, das mal so öffentlich ausgebreitet zu sehen.
Absolut. Da wenigstens die Transparenz dann auch für alle sichtbar machen. Sehr gut. Gut, also ich bin gespannt, was dieses Studio macht. Ein schwedisches Studio, die früher auch bei so Hitman und so mitgearbeitet haben und Payday und gutes Erstlingswerk. Also ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, die bleiben da dran an diesem Stil, an dieser Marke. Muss ja jetzt nicht unbedingt Mutant Year Zero sein, aber wenn sie so Taktikspiele mit Story, ich glaube, da gibt es einen Markt für. Mein Geld kriegen sie auf jeden Fall.
Nee, die sollen ruhig Mutant Year Zero 2 machen. Also absolut. Da haben sie gut vorgelegt. Gerne. Die sollen jetzt nicht groß das Setting wechseln und so weiter. Ich glaube, da haben sie auch sehr davon profitiert, dass es bereits ein etabliertes Pen-and-Paper-Universum ist. Das hat man im Spiel auch angemerkt, da war nicht so viel Rätselraten dabei oder da hat man offensichtlich nicht irgendwelche Autoren hastig irgendwas erfinden müssen, sondern die haben sich da schon an irgendwie etwas halten können und dadurch eben auch keine Brüche erzeugt im Spiel. Das wirkte alles einigermaßen zusammenpassend. Da können sie jetzt ruhig weitermachen. Und gerade dem Spiel, jetzt nachdem ich es durchgespielt habe, das könnte halt noch ein bisschen Feinschliff vertragen, noch ein paar Features, noch ein bisschen mehr Flexibilität. Und wenn sie sich dann noch das Metaspiel im zweiten Teil verkneifen, was sie vielleicht auch für eine gute Idee halten, da haue ich ihnen auf die Finger, wenn sie plötzlich eine Basis aufzubauen haben und so ein Metaspiel und zwischen den einzelnen Einsätzen muss man dann immer zurückkehren und Dinge erforschen, wie bei XCOM. Nein,
ja, wobei das aber nicht passen würde. Schlimm fände ich es jetzt nicht. Also ich hätte schon auch Bock, so einen Forschungszweig da zu haben. Ich mochte das bei XCOM total gerne.
Das war das große, erfrischende Neue an Mutant Year Zero jetzt, dass es eben darauf verzichtet hat, dass es storygetrieben linear war. Diese Qualität sollen sie bitte beibehalten. Das ist so bei meiner Wunschliste für einen eventuellen zweiten Teil ganz oben. Ja.
Hey, da kommt dann Funcom und sagt, wir brauchen noch einen Bullet Point, macht mal ein Forschungssystem.
Ja, stimmt. Wir wollen ein Game as a Service machen. Wir brauchen einen Hook für DLCs. Und aktuell gibt es auch keinerlei Hebelwirkung, um irgendwie ein DLC ins Spiel zu bringen. Die Story ist beendet, wenn man das Spiel, wenn man die letzte Mission durchgespielt hat, landet man im Hauptmenü und kann wieder ein neues Spiel beginnen. Es gibt nicht mehr so ein freies Spielmodus nachher. Das ist einfach wunderbar. Das gibt's heute kaum noch. Ja.
Freue mich. Auch kein Multiplayer und nichts.
Nichts. Es fehlt sehr nichts. Gut.
Also, dann freuen wir uns auf Mutant Year Zero 2 oder heißt es dann Year 2? Das wäre eigentlich ein viel besserer Name.
Wahrscheinlich, ne?
Year 2. Ich finde ja, 2 sollte international. Die Japaner stehen doch immer auf so deutsche Buchstabennamen hinten dran, Buchstabentitel. Buchstabentitel, was rede ich heute für einen Stuss, Sebastian? Buchstabentitel, Augenbraue rümpfen. Katastrophe.
Mutiert, im Hirn.
Ich bin mutiert, genau. Das Spiel hat Sachen mit mir gemacht. Dann danke ich dir auf jeden Fall sehr für diesen Besuch. Schaut euch Mutant Year Zero gerne mal an, wenn ihr irgendwie auf Rundenstrategie, beziehungsweise in dem Fall ist es ja eigentlich Rundentaktik, steht. Dann ist es auf jeden Fall ein Blick wert, wenn ihr eben diese Kritikpunkte, die wir geäußert haben, euch zu Herzen nehmt und gleich auf Stealth spielt, dann ist da auch der Frustfaktor recht gering.
Ja. Da haben wir euch gleich ein bisschen geholfen. Sag mal, wann erscheint denn dieser Podcast, den wir gerade aufnehmen? Hast du schon einen
Termin? Der erscheint heute ist Freitag, der 14. Dezember, vielleicht.
Boah, verrückt. Bevor wir unseren Podcast zum Spiel raus. Alles gut, nee, das passt. Und das Spiel ist ja auch gerade draußen, das kann man machen. Ja. Und was für eine schöne Überleitung, dass wir am 16. nämlich, ne, also übermorgen, einen Sonntagspodcast auf ein Bier, frei hörbar für alle haben, der sich mit dem Thema Settings beschäftigt und auch einen großen Block dieses Podcasts widmen wir dem Apokalypse-Setting. Warum das für Spieldesigner so interessant ist, wieso das in diesem Medium besser funktioniert als in allen anderen. Da gibt es einige äußerst schlaue Gedanken und auch ein bisschen Blödsinn. Ja? Um jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung zu machen.
Die Chance. Am 16. Dezember, ja unbedingt. The Pod, beziehungsweise auf ein Bier, überall, wo es Podcasts gibt.
www.gamespodcast.de.
Dann freue ich mich aufs nächste Mal, hoffentlich nicht allzu weit, aber frühestens 2019. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine wunderschöne Weihnachtszeit. Wir machen ja beide auch ein paar Tage Urlaub über Weihnachten und dann ein fröhliches Podcasten in 2019. Wir hören uns.
Vielen Dank und euch auch.
Tschüss.